Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. 4 Tage nach dem Terroranschlag auf den Boston-Marathon haben die US-Fahnder 2 mutmaßliche Täter ausfindig gemacht. Einer der beiden kam nach einem Schusswechsel mit der Polizei ums Leben. Der andere konnte fliehen. Seitdem läuft eine groß angelegte Suchaktion. Die Einsatzkräfte haben den Vorort Watertown komplett abgesperrt. Dort, wie auch in Boston, ist das öffentliche Leben weitgehend zum Stillstand gekommen. Bei den Verdächtigen soll es sich um Brüder handeln, die aus der Kaukasusregion stammen und bereits seit Jahren in den USA leben.
Ein ganzer Vorort im Belagerungszustand. Watertown im Nordwesten von Boston ist hermetisch abgeriegelt. Seit dem frühen Morgen spielt sich hier und im angrenzenden Cambridge eine dramatische Verfolgungsjagd ab. Anwohner dürfen stundenlang ihre Wohnungen nicht verlassen. Geschäfte bleiben geschlossen, der Verkehr ist gestoppt. Sondereinheiten durchkämmen Haus für Haus auf der Suche nach dem flüchtigen Verdächtigen. Man sagte uns, wir müssten uns eine Unterkunft suchen, weil wir nicht mehr nach Hause können. Unsere ganze Straße wird auf den Kopf gestellt. Nach ihm wird fieberhaft gefahndet, der 19-jährige Joa Tsarnaev. Seit etwa 10 Jahren lebten er und sein älterer Bruder unauffällig vor den Toren Bostons. Seitdem diese Fahndungsbilder gestern veröffentlicht wurden, überschlagen sich die Ereignisse. Vor einer guten Stunde eine neue Warnung, die das mutmaßliche Haus des Flüchtigen betrifft. Wir werden in Kürze eine kontrollierte Explosion vornehmen in einem Haus im Vorort Cambridge, genau gesagt an der Norfolk Street. Das Gebäude haben wir gesichert. Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme. Die dramatische Nacht beginnt auf dem Campus des MIT, der renommierten technischen Hochschule im Vorort Cambridge. Dabei wird ein Wachmann der Uni getötet. Schnell ist klar, die beiden gesuchten Verdächtigen sind in die Ereignisse verwickelt. Es kommt zu einer spektakulären Verfolgungsjagd. Die schwer bewaffneten Brüder werfen Sprengstoff aus dem Auto und schießen auf die Polizei. Dabei wird der ältere der beiden schwer verletzt und stirbt kurz darauf. Die Jungs waren Versager. Die hassten alle, die es hier geschafft haben. Das ist der einzige Grund, den ich mir vorstellen kann. Mit Religion, mit Islam hat das nichts zu tun. Und dann richtet der Onkel einen eindringlichen Appell an seinen Neffen. Gib auf, stell dich endlich und bitte dann die Opfer um Vergebung. Auf seinem Profil einer russischen Internetplattform veröffentlicht der Flüchtige Links, die zum Unabhängigkeitskampf in Tschetschenien aufrufen. Dort sind außerdem auch islamistische Videos und Botschaften zu finden, sowie Bildmaterial von Kämpfern in Syrien. In Watertown liegen die Nerven blank. Immer wieder gibt es Fehlalarm. Eine ganze Stunde lang wird ein Auto umstellt, eilig ein Dolmetscher gerufen. Doch der Fahrer hat mit dem Attentat anscheinend nichts zu tun. Niemand weiß, ob der junge Flüchtige noch weitere Komplizen hat. Und die Ermittler warnen davor, dass er möglicherweise an unbekannten Orten Sprengfallen versteckt hat.
Zum aktuellen Stand der Großfahndung jetzt live aus Watertown unser Korrespondent Thomas Roth.
Ja, Thorsten Schröder, ich stehe hier direkt an der Absperrung in Watertown. Hinter mir ist das Polizeihauptquartier, in dem alle Aktionen und Operationen mindestens in Watertown koordiniert werden. Vor kurzem sind hier schwere Black Hawk Militärhubschrauber über uns geflogen, sind hinter einem Gebäude gelandet, haben kurz Pause gemacht, wieder weggeflogen. Es kommen minütlich immer mehr schwer bewaffnete Polizisten auch aus den anderen Bundesstaaten hierher. Ohne Frage eine dramatische Situation, die Polizei hat auf einer Pressekonferenz gerade gesagt, wenn Sie in Boston bei Ihrer Arbeit sind, dann müssen Sie dort nicht schlafen, kommen Sie zurück nach Hause, Auto oder Taxi, Straßenbahn, U-Bahn, Züge fahren nicht mehr, bleiben Sie dann aber zu Hause. Dringend die Aufforderung, dass niemand sein Haus oder seine Wohnung verlässt. Wir erwarten im Übrigen eine kontrollierte Explosion bei einem Apartment oder in einem Apartment in Cambridge, das ist eine kleine Stadt hier in der Nähe, in dem einer der beiden oder beide kurzzeitig gelebt haben oder gelebt haben könnten. Das sei eine Sicherheitsmaßnahme. Eine Tante der beiden Brüder war eben auf einem amerikanischen Fernsehsender, die lebt in Toronto und hat gesagt, sie wisse, dass die Familie, also auch die beiden Jungs, um die es geht, der eine tot, der andere auf der Flucht, im Jahre 2002 hierher gekommen seien. und bei einer Universität von Massachusetts, so heißt sie, in Dartmouth, ist etwa eine Autostunde südlich von hier, ist im Augenblick sehr viel Polizei. Dort hat der Ältere, der inzwischen tot ist, studiert und zum Teil offenbar auch gelebt. Also, hier überschlagen sich die Ereignisse. Schwer vorstellbar, dass bei den Tausenden von Polizisten, die hier unterwegs sind, der Flüchtige noch irgendwie entkommen kann. Aber wir werden sehen. Und damit zurück zu Thorsten Schröder.
Zu den Ereignissen in Boston sendet das Erste einen Brennpunkt um 20.15 Uhr im Anschluss an die Tagesschau. Und auf tagesschau.de können Sie sich laufend über die Geschehnisse informieren, die Entwicklung in Boston in unserem Live-Ticker. Im Bundespräsidialamt in Berlin hat ein verdächtiger Brief heute eine Polizeiaktion ausgelöst. Das an Bundespräsident Gauck adressierte Schreiben war bei einer Routinekontrolle in der Poststelle aufgefallen. Inzwischen ist jedoch klar, dass der Umschlag entgegen ersten Vermutungen keinen Sprengstoff enthielt. Am Mittag war eine Spezialeinheit der Bundespolizei gerufen worden, um den Brief vorsorglich zu sprengen, im Garten von Schloss Bellevue, dem Amtssitz von Gauck. Zum neuesten Stand der Ermittlungen jetzt direkt aus Berlin, mein Kollege Reinhard Becker.
Ja, vor kurzem hat das Bundeskriminalamt bestätigt, dass die Substanz in dem weißen Briefumschlag mit handgeschriebener Adresse kein Sprengstoff war. Was die kriminaltechnischen Untersuchungen im Einzelnen ergeben haben, wurde noch nicht bekannt gegeben. Erste Hinweise, es könnte sich um die hochexplosive Peroxidverbindung HMTD handeln, wurden schon früh angezweifelt. Anhaltspunkte für einen direkten Zusammenhang mit den in den USA kürzlich abgefangenen Giftbriefen gibt es auch nicht. Auch keine Hinweise auf andere Motive. Die Behörden gehen allenfalls von einem Nachahmer oder Trittbrettfahrer aus und sehen durch den Vorfall die Wirksamkeit der Kontrollen an Bundeseinrichtungen bestätigt. Das für morgen im Schloss Bellevue geplante Bürgerforum mit Bundespräsident Gauck wird wie geplant stattfinden. Zurück zu Thorsten Schröder.
Die Presseplätze beim NSU-Prozess werden nun im Losverfahren vergeben. Das teilte das Oberlandesgericht München mit. Die Platzvergabe musste nach einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts neu geregelt werden. Türkische Medien waren zunächst nicht zum Zuge gekommen. Jetzt bekommen auch sie ein festes Platzkontingent zugewiesen. In 10 Tagen wird ausgelost. Der Prozess gegen die mutmaßliche NSU-Terroristin Schäpe und 4 Mitangeklagte soll am 6. Mai beginnen.
Eine Woche haben die Münchner Richter nachgedacht. Das Ergebnis, ein äußerst kompliziertes Losverfahren, dessen Erklärung 6 Seiten füllt. Die wichtigsten Regeln für die Ziehung, die sogar ein Notar überwachen wird. Es werden vorab 3 Gruppen gebildet. Die größte mit 35 Plätzen ist für deutsche Medien reserviert. 5 Plätze gibt es für in- und ausländische Nachrichtenagenturen und weitere 10 haben ausländische Pressevertreter sicher. 4 davon gehen an türkischsprachige Medien, einer ist für ein griechisches und ein weiterer Platz für ein persischsprachiges Medium vorgesehen. Die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts scheinen erfüllt.
Das Verfassungsgericht hat ja betont, dass München grundsätzlich Ermessensspielraum hat. Gruppen zu bilden, das ist grundsätzlich zulässig. Die Vorgabe feste Plätze, zum Beispiel für türkische Medien, die wird ja jetzt erfüllt. Und das Losverfahren ist zumindest ein mögliches Verfahren, um die Plätze zu vergeben.
Viel Zustimmung aus der Türkei. Die Zeitung Sabah, die die Verfassungsbeschwerde eingelegt hatte, lobt das neue Verfahren als gerechter und logischer. Die Öffnung des Gerichtes gegenüber den türkischen Medien, den iranischen und griechischen Medien und darüber hinaus gegenüber der internationalen Presse hat das Vertrauen in das Gericht und die Justiz stark erhöht. Kritik wird nach der Ziehung eher von deutschen Medien erwartet, denn eines ist angesichts der begrenzten Platzzahl klar.
Es wird immer Bewerber geben, die eben nicht berücksichtigt werden können.
Unter Abwägung aller Gesichtspunkte bietet dieses Verfahren aber die größte Chancengleichheit.
An der Ursache aller Probleme ändert es freilich nichts. Der Münchner Gerichtssaal ist für diesen Prozess viel zu klein. Und so könnten große bundesweit erscheinende Zeitungen wie Süddeutsche, Frankfurter Allgemeine oder Bild am Ende ohne festen Platz dastehen, wenn kleinere Blätter mehr Glück im Losverfahren haben.
Passagiere der Lufthansa müssen sich zu Wochenbeginn auf massive Behinderungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi verstärkt den Druck im Tarifkonflikt bei Europas größter Fluggesellschaft. Das Bodenpersonal wurde für Montag wieder zu Warnstreiks aufgerufen, die diesmal nahezu flächendeckend ausfallen sollen. Gerechnet wird mit hunderten Flugausfällen, vor allem zu deutschen und europäischen Zielen. Im Tarifkonflikt geht es um Entgelte und Arbeitsbedingungen von etwa 33.000 Technikern und Servicekräften. Italien hat auch nach 4 Wahlgängen noch keinen neuen Staatspräsidenten. Wie bereits gestern in den ersten beiden Abstimmungen erreichte auch heute kein Kandidat die nötige Mehrheit in der Wahlversammlung. Als Favorit war der frühere Regierungschef Prodi ins Rennen gegangen. Der Kandidat des Mitte-Links-Bündnisses scheiterte aber in beiden Wahlgängen zunächst an der Zweidrittel, dann auch an der absoluten Mehrheit.
Dicht belagert heute das italienische Parlament, nicht nur von Journalisten, sondern auch von Wutbürgern. Der Volkszorn tobt, es geht um Bastarde und Arschgesichter und darum, dass es an der Zeit für eine Revolution sei. Drinnen steht unterdessen ein neuer Kandidat zur Wahl, aufgestellt von Luigi Bersani, Sozialdemokraten, die über Nacht ihren gestrigen Favoriten Marini zurückgezogen hatten, um eine Parteirevolte abzuwenden. Nun sollte es also Romano Prodi werden, der zweimalige Regierungschef und ehemalige Präsident der EU-Kommission. Intimfeind von Silvio Berlusconi, der es nie verwunden hat, dass Prodi ihn zweimal bei einer Parlamentswahl geschlagen hat. Ich halte Prodi für sehr fähig und ehrenhaft. Weder Marini noch Prodi, mir gefällt keiner. Ich möchte einen neuen, ein Signal für einen Wechsel. Vor gut einer Stunde dann das Ergebnis. Prodi hat es nicht geschafft. Mindestens 100 Abweichler aus den Reihen von Mitte-Links kalkulieren italienische Medien. Morgen um 10 Uhr wird wieder gewählt. Die Italiener sind da einiges gewohnt. 1971 brauchte Giovanni Leone nicht weniger als 23 Wahlgänge, um in den Präsidentenpalast einzuziehen.
Serbien und das Kosovo haben sich auf ein Abkommen geeinigt, das ihre Beziehungen normalisieren soll. Das teilte die EU-Außenbeauftragte Ashton in Brüssel mit, nach Gesprächen mit Serbiens Ministerpräsident Dacic und dem Regierungschef des Kosovo Thaci. Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Die Vereinbarung gilt als Voraussetzung für eine weitere Annäherung beider Länder an die EU. 2008 hatte sich die ehemalige serbische Provinz Kosovo für unabhängig erklärt. Serbien hat das nie akzeptiert.
Einen Tag nach der Explosion in einer Düngemittelfabrik in Texas wird das Ausmaß der Katastrophe sichtbar. Viele Häuser in dem Ort West sind völlig zerstört. 12 Leichen wurden bislang aus den Trümmern geborgen, unter ihnen auch Ersthelfer am Unglücksort. Die Suche nach weiteren Vermissten dauert an. Bis zu 200 Menschen wurden verletzt. Nach Polizeiangaben deutet nach wie vor alles auf einen Unfall und nicht auf einen Anschlag hin.
In Polen ist heute der Opfer des Aufstands im Warschauer Ghetto gedacht worden. Vor 70 Jahren hatten sich die dort eingekesselten jüdischen Bewohner Warschaus gegen die Übermacht der deutschen Nazi-Besatzer erhoben. Polens Präsident Komorowski sprach von einem heroischen Kampf um Menschenwürde und Menschenrecht. Nach der blutigen Niederschlagung des Aufstands Mitte Mai 1943 wurden tausende Juden erschossen oder in die Vernichtungslager deportiert.
Der Mann mit der roten Schärpe war der Ehrengast. Simcha Rotem ist mit 89 einer der drei noch lebenden Kämpfer des Warschauer Ghettoaufstandes. Zum 70. Jahrestag hatte er trotz seines hohen Alters den weiten Weg aus Jerusalem nicht gescheut. Polens Präsident Komorowski überreichte ihm einen der höchsten Orden des Landes für seine Verdienste während des Aufstandes. Nach dem Krieg habe ich mich in Israel niedergelassen. Es verging viel Zeit, bevor ich anfing, wieder zu leben. Der Krieg nahm mir meinen Bruder, meine Schwester, meine Großeltern, Verwandte und Freunde. Ich habe nur einen Trost. Hitler ermordete 6 Millionen Juden, aber er siegte nicht. Am 19. April 1943 begann der Aufstand im Warschauer Ghetto. Bewaffnete Kämpfer und Zivilisten wehrten sich in einem ungleichen Kampf gegen den Naziterror. Sie wussten, dass sie nicht gewinnen konnten, aber sie wollten ein Zeichen setzen. Es gibt keine andere europäische Hauptstadt, die so vom Krieg betroffen war wie Warschau. In keiner Stadt hat der Krieg so schreckliche Spuren der Zerstörung und des Todes hinterlassen. Es gibt keine andere europäische Hauptstadt außer Warschau, die dreimal mit den Hitlerschergen kämpfen musste. Die Gedenkfeier endete hier. An dieser Stelle befand sich während des Krieges der Warschauer Güterbahnhof. Von hier wurden die Juden des Ghettos in deutsche Vernichtungslager geschickt. Zynisch nannten die Nazis diesen Ort ihren Umschlagplatz.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 20. April.
Das Tief über Norditalien beschert im Süden Deutschlands zum Teil länger andauernde Regenfälle. Ansonsten sorgt ein Hoch über dem Ärmelkanal vielerorts für freundliches Wetter. Im Norden und Westen gibt es zu Beginn der Nacht noch einzelne Schauer, sonst nur locker bewölkt oder klar. Von Baden-Württemberg über Bayern bis nach Sachsen fällt zum Teil ergiebiger Regen. Die Schneefallgrenze sinkt bis auf etwa 800 Meter. Auch morgen regnet es im Südosten und Süden weiter. Im übrigen Land mal Sonne, mal Wolken, im Norden und Westen auch verbreitet sonnig. Der Wind bläst mäßig, im Süden frisch mit stürmischen Böen, im Bergland des Südens auch Sturmböen. Im Norden ist heute Nacht stellenweise leichter Frost möglich, am Oberrhein bis 8 Grad plus. Morgen bei Dauerregen an den Alpen 6, an der Spree bis 14 Grad. Ab Sonntag wird es wieder wärmer. Im Süden und Westen gibt's örtlich Regen oder Schauer, in Südostbayern einzelne Gewitter, sonst recht freundlich. Am Montag wieder mehr Wolken mit Schauern und einzelnen Gewittern, aber am Dienstag wird es von Westen wieder sonniger.
Um 22 Uhr meldet sich Tom Buro mit den Tagesthemen und den neuesten Entwicklungen und Augenzeugenberichten zu der Suche nach dem mutmaßlichen Bombenleger in Boston.